Top 8. Wir hatten eigentlich, also ich hatte ursprünglich schon fast angenommen und überlegt, ob wir den sozusagen sogar streichen können von der aktiven Agenda, so oder so, aber gebührt es natürlich die Form, dass wir den Punkt auf jeden Fall nochmal kurz ansprechen. Wir haben ja auf den Draft schon Rückmeldung bekommen und das hat bei mir den Eindruck zumindest ausgelöst, dass wir da schon relativ stabilen Stand erreicht haben. Gleichwohl gibt es noch einen Aspekt, der jetzt die letzten Tage nochmal an uns herangetragen worden ist, den die Versicherer konkret der GdV aufgebracht hat und mittlerweile auch sozusagen in einer öffentlich verfügbaren Stellungnahme gemündet hat. Deswegen haben wir gedacht, das wollten wir der Runde zumindest nochmal zur Kenntnis bringen. Frau Karnitz kann ja gleich nochmal kurz ein bisschen was dazu ausführen und ich vermute auch ganz stark, dass dann vielleicht auch der Andreas Thiele noch ein, zwei Sätze da ergänzen möge. Und dann können wir uns überlegen, ob da was dabei ist, was wir gegebenenfalls nochmal in der Stellungnahme aufgreifen sollten. Bitte, Ilka.
Ja, vielen Dank. Ja, wie eingangs erwähnt, der Grund, warum wir es nochmal auf die Agenda bringen, zum einen, um Ihnen nochmal abschließend Gelegenheit zu geben, falls Sie noch Anmerkungen im Nachgang zur Stellungnahme hätten, die gerne zur Sprache zu bringen. Und zum anderen konkret veranlasst durch den Hinweis des GdV, dass der Exposure Draft gegebenenfalls für die Versicherungswirtschaft zu unerwünschten Konsequenzen in der Darstellung führen könnte. Da wir diesen Aspekt nicht direkt diskutiert hatten, in der bisherigen Befassung, wollte ich ihn auf jeden Fall zur Kenntnisnahme geben. Und es dreht sich konkret, der Stein des Anlasses ist die Textziffer 72c, die wir auch in unserer Stellungnahme selber schon direkt angeboxt haben, die eben für Versicherer gegebenenfalls zu unerwünschten Konsequenzen in der Darstellung führen könnte. Und zwar, diese Textziffer 72c soll eigentlich, so war mein Verständnis bislang, genau klarstellen, welche Fälle jetzt Gegenstand der Neuregelung oder der eigentlichen Klarstellung von Schulden mit Covenants sind. Also was sind Schulden mit Kreditbedingungen und was sind keine Schulden mit Kreditbedingungen? Der Idee folgt ja der grundsätzlichen Richtschnur, zu sagen, dass für den Fall, dass eine Schuld Covenants vorsieht und die Covenants erst zu einem künftigen Zeitpunkt getestet werden, sollen ein künftiger Covenants-Test keine Auswirkung auf die Klassifizierung als kurz- oder langfristig am Abschlussstichtag haben. Das ist die Textziffer 72b. Dem schließt sich 72c an und versucht zu regeln oder zu umreißen, was fällt eigentlich in den Anwendungsbereich von 72b. So, in 72c, das hatten wir auch umfassend im Stellungnahmeentwurf kritisiert, werden einerseits solche Schulden genannt, bei denen das einseitige Recht bei der Gegenpartei liegt, die Schuld kurzfristig einseitig zurückzufordern. Und ebenfalls ausgenommen sind solche Schulden, die eben an andere Bedingungen geknüpft sind oder andere Regelungen vorsehen, nämlich insbesondere, wenn sie an ein künftiges unsicheres Ereignis oder Ergebnis geknüpft sind und dieses eben von den Handlungen des Unternehmens unbeeinflusst ist. Das sind solche Fälle, Geschäftsvorfälle, die eben nicht in diese Textziffer 72b fallen. Ergänzt wird diese Textziffer 72c klein b mit einer Auflistung von Schulden, die beispielsweise nicht von dieser Regelung betroffen sind. Und darunter werden genannt zum einen Finanzgarantien und zum anderen Versicherungsverbindlichkeiten. Und es ist eine Lesart so, dass infolgedessen die Versicherungsverbindlichkeiten stets als kurzfristig zu klassifizieren sein könnten, nach dieser Textziffer 72 Groß C, Klein B. Und das ist Stein des Anstoßes, den der GdV auch in seiner Stellungnahme aufgreift und kritisiert, also konsequenterweise dem Ganzen nicht zustimmen, weil es aus Sicht der Versicherungswirtschaft eben, sofern man eben nicht sich in einer Darstellung oder Gliederung nach Liquidität befindet, zu einem nicht sachgerechten Ausweis führen würde. um das, also das ist der Kern, der Kritikpunkt. Jetzt frage ich mal Herrn Thiele, haben Sie Hintergrundinformationen, Ergänzungen?
Ich glaube, Sie haben das sehr umfassend dargestellt, und Frau Dr. Karnitz. Also ich glaube, den Versicherern geht es darum, dass das eben prinzipienorientiert geregelt wird, also nicht einfach eine Pauschalaussage, die da zumindest rausgelesen wird, dass alle Insurance Liabilities immer kurzfristig sind, sondern eben auf den Einzelfall anzuschauen. Es passt auch nicht so ganz zur Logik in IFRS 17, der ja auch in den Disclosures eine Fälligkeitsanalyse verlangt. Die könnte ich mir dann eigentlich schenken, wenn das alles kurzfristig ist. Und natürlich muss man dazu sagen, dass Insurance Liabilities natürlich in vielen Fällen in der Logik kurzfristig sein können, aber es auch Verträge gibt, wo eben überhaupt gar keine Zahlung innerhalb der nächsten 12 Monate anfallen kann. Und da verstehen wir nicht, warum von dem Grundprinzip des Standards für diesen speziellen Sachverhalt abgewichen werden sollte. Und wie Sie schon sagen, also auch aus bisherigen Diskussionen, was ich auch mitbekommen habe, auch bei EFRAG wurde das so gelesen, dass das halt impliziert, diese Aussage, dass die Current sind, und die Gefahr sehen halt die Versicherer schon. Ergänzend dazu, Sie hatten es ja bereits und auch rumgeschickt, dass der GDV das in dem öffentlich verfügbaren Comment Letter adressiert hat. Nach meinem Verständnis haben auch die Comment Letter von PwC und auch KPMG dieses Thema zumindest aufgegriffen.
Vielen Dank. Gero, gerne, ich sehe eine Hand.
Ja, ich kann die Argumentation von Andreas Thiele komplett nachvollziehen, und wenn das auch für Finanzgarantien gelten soll, würde ich das da eigentlich auch genauso sehen.
Dann schließt sich meine Frage an Sie an. Wollen wir die Stellungnahme entsprechend ergänzen? Ich nehme jetzt mal Herrn Thiele und Herrn Bothe als Zustimmung an.
Genau, ich wollte gerade sagen, es ist jetzt wenig überraschend, dass ich das befürworten würde. Es wird natürlich wahrscheinlich reichen, das relativ kurz abzuhandeln. Es muss natürlich nicht der Länge sein, wie der GDV das macht, aber ich fände es gut, wenn es noch
Erwähnung findet. Das wäre meine Folgefrage gewesen. Es gibt einen natürlichen Aufschlagspunkt. Es gibt ja eine direkte Konsultationsfrage dazu. Und in unserer Stellungnahme haben wir ja auch schon zu Textziffer 72c kommentiert. Das ist die Frage 3, wo wir bislang auf die Textziffer 72c eingehen. Das wäre für mich so der Anknüpfungspunkt, wo wir diese Kritik noch mit unterbringen. Wir haben bislang vor allem die Formulierung unaffected by the entity's future actions angeboxt. Und ich würde vorschlagen, dass wir dem anschließend den Aspekt, die exemplarische Auflösung von Financial Guarantee or Insurance Contract Liabilities, vielleicht mit einem separaten Absatz innerhalb dieser Antwort ergänzend hinzufügen als Kritikpunkt. Ich glaube, inhaltlich ist ein klein bisschen anderer Kritikpunkt, aber ich würde einfach vorschlagen, dass wir in 1, 2, 3 Sätzen einfach aufzeigen, dass es so gelesen wird, als dass dass Finanzgarantien und Versicherungsverbindlichkeiten stets als kurzfristig zu klassifizieren sind, was wir nicht teilen würden in der Einschätzung, und dementsprechend um Klarstellung, Änderung bitten würden, auch in dieser Hinsicht. Jetzt mit einer Arbeitshypothese.
Finde ich gut, den Ansatz.
Ich glaube, wir müssen da nochmal gucken, ob der Übergang zu dem nächsten Absatz so noch passt. Unser Punkt war ja ein bisschen anderer. Ne? Wir haben ja gesagt, es ist halt nicht so richtig klar. Und dann der zweite Absatz ist ja der mit der, ich sag mal, Kettenreaktion ist jetzt mal, ja. Ja, müssen wir mal gucken. Wo wolltest du es jetzt reinbringen? In den ersten Absatz oder wo?
Also unter Frage 3 ist das hier auf Seite 8. Und wahrscheinlich würde ich vorschlagen, dass man hier einen separaten Absatz hinten anschließt.
Hinter den zwei. Okay.
Ja, wahrscheinlich hast du recht.
Ja. Also ich meine, die grundsätzliche Frage finde ich absolut valide. Ich habe, als ich das gelesen habe, habe ich mich gedacht, stimmt, warum haben wir das eigentlich selber schon explizit mal nochmal aufgegriffen, weil der Punkt schon natürlich ganz, ganz spannend ist in der Tat, dann zu sagen, okay, überall da, wo es irgendwelche unbeeinflussbare Ereignisse der Zukunft geht, da hast du dann halt Pech, weil die können ja alle morgen eintreten und dann ist es halt so. Und da würde ich wahrscheinlich auch grundsätzlich sagen, naja, also ich finde es gar nicht so ganz trivial zu beantworten, ne? dann zu sagen, okay, ist aber schon kein realistisches Szenario, also wird wahrscheinlich auch nicht zu einer also ökonomisch sinnvollen Abbildung führen, weil das so nicht eintreten wird. Und ich habe den Punkt, den hatte ich auch im Kopf mit IFRS 17, mit der sozusagen mit der Fälligkeitsanalyse, die will ja eigentlich genau sowas ein Stück weit auch, sagen wir mal, dazu ein bisschen Insight bekommen, wie sind denn die tatsächlichen Verhältnisse most likely. Ja, also ich finde den Punkt auch gut. Unabhängig davon, dass es jetzt schon wieder eine Eingebung der Versicherer ist, aber ich muss sagen, die kann ich gut nachvollziehen und insofern denke ich, können wir die auch guten Gewissens mit aufnehmen.
Also wir haben das in die Richtung kommentiert, dass wir gesagt haben, kann das denn Sinn und Zweck sein, dass man immer nach Worst-Case-Szenarios bilanzieren soll, ja, in der Bilanz? Ja. Das kann nicht Sinn und Zweck sein, sondern dass es doch irgendwie um bestehende Rechte und Verpflichtungen am Bilanzierungsstichtag geht.
Macht man ja bei anderen Standards auch, ne? Also, dass man nicht vom Worst Case ausgeht, sondern wenn ich jetzt an Rückstellungen, Bewertung beispielsweise denke, nimmt man auch nicht Worst Case. Aber ich würde auch auf diese Inkonsistenz mit dem IFRS 17 vor allem hinweisen.
Und ich glaube, so wie viele das lesen, würde das sogar den Extremfall, wenn auch nichts innerhalb von 12 Monaten passieren kann, im Moment abdecken. Also angenommen, mal jemand gibt eine Finanzgarantie aus, die frühestens irgendwie in Jahr meinetwegen 3 bis 5 irgendjemanden absichert und frühestens dann zu einer Zahlung führen kann, würde das halt auch im Moment so gelesen werden, dass die immer kurzfristig ist. Und das macht einfach aus meiner Sicht konzeptionell keinen Sinn.
Ja, ich glaube, das ist so ein Fall, das erinnert mich so ein bisschen wie die Diskussion, wie wir bei den IFRS Subsidiaries hatten, dass jemand eine Aufzählung gibt, die aber vielleicht dann eher beispielhaft gemeint sein sollte. Und in manchen Fällen mag das so sein, und in anderen Fällen mag das vielleicht aber auch nicht so sein. Und dann, so wie das dann hier aufgelistet ist, ließ sich dann so schnell als eine abschließende und immer wirksame Einordnung. Und das, glaube ich, ist es nicht, ne? Ja, okay. Ja, dann würde ich sagen, dass wir da nach dem, meinetwegen da diesen dritten, in dem dritten Absatz da uns dazu dann mal eine Formulierung einfallen lassen.
Gerne.
Wäre dann auch hier die Frage, wie wir damit ins Formalete umgehen, ob Sie das to the wisdom of the Geschäftsstelle geben oder ob Sie es nochmal sehen möchten. Will ich Ihnen natürlich nicht verwehren, falls das der Fall sein sollte. Aber ich würde jetzt auch mal vermuten, dass wir das ganz gut hinkriegen werden. Ja. Okay.
Vielen Dank.
Ja, dann machen wir das so. Gibt es sonst noch irgendwas zu der Stellungnahme, was wir besprechen müssen? Das scheint mir nicht der Fall zu sein.